Irgendwann saß Michi vor der Bar und ich stand dahinter. Ein Gespräch begann, das nie zu enden schien. Mach doch mal einen Podcast, sagte mein Kollege Big P. So viel, wie ihr labert? Ja, und was soll ich sagen? Hier sind wir.
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hallo, liebe Michi. Wie geht es dir?
Heute leicht gestresst.
Ich auch. Ich bin auch gestresst. Das ist aber so im Showbusiness, weißt du?
Das ist auch im normalen Alltag so. Ohne Show.
Wir machen heute einen ganz normalen Podcast. Das heißt, es gibt heute keine Videos, die wir einblenden. Das haben wir nämlich bei der ersten Folge gemacht. Du bist ganz froh drüber, gell?
Wollte ich gerade sagen. Gute Güte, das ist an mir vorbeigegangen.
Ja. Und das machen wir nämlich auch manchmal. Also natürlich werden noch viele tolle Sachen folgen. Es wird Gäste geben und es Spektakel und Attraktionen. Ja, es ist so. Aber manchmal gibt es auch nur einen ganz normalen Podcast, wo die liebe Michi und ich, wo wir uns einfach nur unterhalten über ein Thema. Und dieses Mal und heute sprechen wir über ein Thema, das hat die liebe Michi mir vorgeschlagen. Und ich habe direkt darauf reagiert und habe gesagt, das ist ja toll. Normalerweise nehme ich ja solche Sachen nicht immer an. Deswegen ist es eigentlich ein großes Kompliment. Ich habe das gelesen, das Thema, und habe gedacht, das ist ja toll. Und zwar geht es um, wenn ich mich richtig erinnere, Freundlichkeit und ihre Abarten. Ja, das ist unser Thema. Und ich bin gespannt, weil ich habe extra auch zu Michi gesagt, sie soll bitte nicht sagen, um was es geht. Jetzt, liebe Michi, deine Bühne. Um was geht's hier eigentlich?
Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich war letzten Samstag aus unerfindlichen Gründen saugut gelaunt. Also es war unglaublich. Ich bin schon kichernd aufgewacht und dann musste ich noch einkaufen und dies und das und Sachen besorgen. Und wenn ich gut gelaunt bin, das habe ich mir irgendwie, das mache ich öfters. Dann winke ich an den Ampeln, anderen Autofahrern, dann winke ich den Fußgängern. Ich fahre wie die Queen sozusagen durch Darmstadt.
Fährst du selber oder ist dein Fahrer?
Nein, ich fahre selber.
Also fährst du selber.
Und an der Ampel oder muss ich ja nichts tun. Ja, da kann ich ja gemütlich stehen bleiben und dann habe ich halt so gewunken und gelacht und gegrüßt und genickt. Und die Reaktion, die hat mich ein bisschen schockiert. Die einen waren erstaunt und dachten, huch, was hat sie denn? Andere haben fröhlich auch zurückgewunken und sich sichtlich gefreut. Und andere haben so geguckt, naja, wie wenn ich sie nicht alle hätte. Und dann habe ich mir halt überlegt, ob das was typisch Deutsches ist. Ich kenne das auch zum Beispiel aus Paris.
Da fahren die Herrschaften durch die Straßen und winken sich gegenseitig?
Nein, nein, nein. In Paris fährt man nicht mit dem Auto, man ist ja nicht wahnsinnig. Da läuft man halt und läuft in die Metro oder so.
Ja, aber man fährt auch. Also ich muss dazu sagen, ich war ja mal vor ein paar Jahren in Paris mit meiner Tochter mit einem Leihwagen und dann bin ich, und ich war in der, wir haben relativ nah vom Eiffelturm entfernt geparkt und dann habe ich circa eine Stunde aus der Stadt rausgebraucht am Ende. Und ich habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt, weil ich wirklich gedacht habe, gleich habe ich eine Schramme, weil die fahren natürlich etwas anders als hier. Die fahren nämlich einfach irgendwie, es gibt auch keine wirkliche Spur. Aber gewunken hat mir dabei, also eher geflucht. Also ich habe schon, es gab Zeichen, die mir entgegengekommen sind. Also haben mir Leute Zeichen gezeigt, aber es war nicht winken, glaube ich.
Nein, in Paris fahre ich nicht Auto. Ich bin ja nicht völlig verrückt. Ja. Also ich fahre mit dem Zug noch nach Paris und das sind 4 Stunden. Und dann bin ich mittig in der Stadt und dann fahre ich mit der Metro. Das ist ja einfach wie nichts. Ja. Und von daher, aber in Paris, finde ich, gucken einen die Leute direkt an auf der Straße.
Kann sein, ja, weiß ich, habe ich nicht in Erinnerung.
Also mir fällt sowas immer auf, weil ich das auch gerne mache. Ich bin irgendwie neugierig. Ich will immer sehen, ja, wie, mit welchem Gesicht jemand rumläuft. Und in Darmstadt kommt das nicht so gut.
Ja, hier in der Weltstadt Darmstadt, also da muss man natürlich sagen, das wird oft in einem Atemzug genannt, also London, Rio, Paris und Darmstadt, New York auch noch, aber das, ja.
Also ich habe ein T-Shirt mit den Aufschriften. Verflixt, das hätte ich heute anziehen können.
Verflixt und zugenäht, das hätten wir. Wir machen noch einen Shop, ja?
Ach, ich ziehe das nächste Mal.
Wir machen so einen Merchandise-Shop, Michi, wo du mit so T-Shirts von dir sowieso, von deinem Gesicht und so Kopf, weißt du, so konterfei, aber auch mit der Weltstadt Darmstadt, ja?
Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe dieses T-Shirt mir vorletztes Jahr im Sommer gekauft, weiß, mit dem Aufdruck London, Paris und wer war noch drin, ich weiß es nicht. Und dann kam Darmstadt. Und ich fand es so toll, ja, weil ja, das sieht schon sehr glamourös aus und dann steht da Darmstadt.
Ja, dieses kleine miese Kaff, in dem wir hier leben.
Ja. Naja, so mies ist es ja nicht. Es ist schon etwas angenehmer, glaube ich, wie in Frankfurt zu wohnen, oder?
Ja, ja, ich habe ja auch gesagt, ich mag die Größe. Ich kenne es ja auch nicht anders. Ich bin ja kaum weggekommen, doch ein bisschen manchmal in Odenwald, aber ansonsten war ich ja nicht weit weg von Darmstadt, nie entfernt. Bin immer hier geblieben und man gewöhnt sich daran. Aber die Größe mag ich auch gerne, ja, ist richtig.
Also mir geht es weniger um die Größe als um die Erreichbarkeit, wie schnell man im Wald ist.
Ja.
Nicht unbedingt Odenwald, aber also auch Frankfurt sind 20 Minuten von hier, von Autobahn West bis Bockenheim wieder raus, 25 Minuten. Und wenn man hier 10 Minuten läuft, steht man im Wald, ja.
Ja, und vor allem ist auch so, habe ich gesehen, dass wenn man von der Karte von oben guckt, ist man fast wie im Herzen Europas. Also wenn man Europa sieht und dann ganz in der Mitte ist fast Darmstadt. Also wir sind hier, wir senden hier live aus dem Herzen Europas.
Da sage ich jetzt nicht so. Beim Riesenradfahren ist es mir aufgefallen. Ja. Also ich mag eigentlich so Sachen nicht, aber ich fahre unheimlich gern Riesenrad und beim Heinerfest fahre ich Riesenrad. Da passe ich auch immer noch diese Fahrt ab, wenn das Feuerwerk anfängt.
Ja.
Wenn man es geschickt macht, das habe ich schon dreimal geschafft, klappt das. Mhm. Und dann sieht man auch, dass Darmstadt allen anderen Ansichten zum Trotz recht grün ist,
ja,
von oben.
Das stimmt.
Ja?
Das ist richtig.
Also es ist nicht so eine Häuserwüste. Mhm. Es wirkt wirklich wie eine Stadt im Grün. Von oben.
Ja, von oben, das stimmt. Das merkt man nicht, wenn man hier lebt.
Ja.
Aber wenn man von oben schaut, ist es richtig.
Aber leider kommt man da ja nur einmal im Jahr in den Genuss, mit dem großen Riesenrad zu fahren.
Ja, aber vielleicht eines Tages, es gibt ja in London auch was fest installiertes, Darmstadt. Die Stadt, die immer schläft. Ja, ja, ist glaube ich so, oder? Ach nee, die niemals schläft. Ah, das ist aber jetzt eine andere Stadt, ja, glaube ich.
Habe ich ja noch nie gehört.
Ich würde das so nennen. Ich glaube, wir machen da auch ein T-Shirt. Darmstadt, die Stadt, die immer schläft. Weil letzten Endes hier ist ja nichts los, kann man sagen. Ja.
Da werden wir wahrscheinlich verjagt.
Also, was sind denn die Abarten jetzt der Freundlichkeit? Sag das mal. Also, weil ich habe das ja auch noch mal ganz anders verstanden als das, was wie du es jetzt erklärt hast. Also, du bist durch Darmstadt gefahren, hast den Leuten gewunken. Ich muss ehrlich sagen, wahrscheinlich würde ich auch befremdlich darauf reagieren. Ich bin vor ein paar Tagen an so einer Gruppe von Kindern, die irgendwie so einen Schulausflug gemacht haben, vorbeigefahren. Die haben mir alle gewunken oder haben gesagt so, ey! Und ich habe so gedacht, leck mich am Arsch. Echt? Also ich habe nicht so zurückgewunken, sondern habe so gedacht, was soll das denn, ihr
hast
Kleinen?
Nicht zurückgewunken? Das macht man doch.
Nee, ich habe da, also je nachdem, in was für einer Laune, ich bin aber auch nicht so ein guter Autofahrer. Ich bin, also Gott sei Dank habe ich Scheiben dazwischen, dass mich die Leute nicht hören manchmal, was ich da alles so sage. Das ist, ja, es ist, tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Ich bin gar nicht so freundlich, wie ich manchmal tue.
Empörend.
Empörend, ja.
Die armen Kleinen.
Aber wenn ich dich jetzt sehen würde und ich würde dich nicht kennen und du würdest mir so winken, würde ich so denken, suchst du Anschluss oder...
Bitte was? Haare?
Oder stimmt was nicht? Also ich würde jetzt nicht so denken, ach guck mal, wie freundlich. Das würde ich weniger denken.
Das stimmt.
Da bin ich aber, da bin ich sehr deutsch. Ja. Ich glaube, da bin ich sehr deutsch.
Ja, also weil in Spanien, da habe ich ja eine Zeit lang gelebt, da sind die Leute zwar lauter und es hört sich immer an wie der größte Krach des Jahrhunderts, wenn die sich normal unterhalten, aber die sind es auch gewohnt, Fußgänger ins Gesicht zu schauen. Und ich finde das eine sehr angenehme Art, so eine kleine zwischenmenschliche Kommunikation. Manchmal kriegt man auch gute Laune, wenn einem freundliches Gesicht entgegenkommt. Ist dir das noch nie passiert?
Kommt drauf an.
Bitte? Auf was? Sag nicht, wer es ist.
Was ist das für ein Thema? Ja gut, okay. Also weiß ich nicht. Aber was sind die Abarten, Michi? Was jetzt sind die Abarten? Ich habe ja gedacht, du meinst auch so falsche Freundlichkeit. Ich dachte, das meinst du.
Ja, das meine ich auch. Also das ist ja ein erheblicher Unterschied. Es gibt ja zum Beispiel, naheliegendes Beispiel, es gibt ja in der Gastro so eine falsche Freundlichkeit.
Ja, absolut.
Und da finde ich manchmal, da weiß ich nicht, was ich von halten soll. Ja? Also ich war mal am Bodensee nach einer leicht durchzechten Nacht und dann mussten wir einfach, bevor wir auf den Campingplatz sind, mussten wir Kaffee trinken. Und dann waren wir in meinem Lieblingsort Langenhagen und da gab es dann Kaffee und es fing auch noch ein bisschen so an zu nieseln. Da waren nicht so viele Leute, es war noch relativ früh und dann kam eine Dame, die dann so eine Bedienung, glaube ich, oder Kellnerin, die sagte dann immer, was darf sein, die Dame? Und ich dachte, was ist das denn? Es kam mir vor, wie wenn da ein Krokodil steht, ja, weil das war so aufgesetzt. Und die war leicht genervt. Wir waren die Ersten. Klar, wenn es 2 Stunden später alles voll ist, hätte sich das auch geändert. Aber die war gar nicht so glücklich, dass sie so frühe Gäste hatte. Mhm. An uns kann es ja nicht gelegen haben. Mhm. Auf keinen Fall. Also ganz sicher nicht. Und das ist so eine aufgesetzte Freundlichkeit, so auf Befehl. Und wenn das dann auch noch so offen vorgetragen wird, du siehst jemand mit einer Fluppe, so und dann steht er am Tisch. Und da, für mich ist das eine Form von Abartigkeit.
Naja gut, aber so ein bisschen, also ich arbeite ja auch in der Gastro, wir haben uns ja in der Gastro kennengelernt, so kann man das ja sagen. Das haben wir ja, und dieser Podcast, müssen wir jetzt nochmal sagen an dieser Stelle, wir grüßen natürlich Big P, unserem Initiator, unserem Ideengeber, der ein Kollege von mir, der nicht genannt werden möchte mit seinem richtigen Namen, der sagt zum Beispiel, wenn ich, wir nehmen Reservierungen ja auch durch Telefon an und wenn ich, wenn nichts frei ist, sagen wir mal, jemand ruft an, ich bin am Telefon, es ist nichts frei und dann sage ich immer, ja, okay, tut mir leid. Und dann sagt er immer, das ist doch gelogen. Also wenn aufgelegt ist, guckt er mich immer an und sagt, das ist doch komplett gelogen. Es tut dir doch gar nicht leid. Und das ist richtig. Also natürlich tut es mir nicht leid. Und es ist auch so, dass ich manchmal, wenn das Telefon klingelt und ich habe, weil ich bin ja an der Bar und dann klingelt das Telefon, ich habe aber gerade ganz viel zu tun und dann denke ich, oh, schon wieder. Und in dem Moment, wo ich aber ans Telefon gehe, ist es natürlich eine aufgesetzte Freundlichkeit. Ich kann ja nicht sagen, oh, müssen Sie jetzt gerade anrufen? Das passt gar nicht. Also das muss ja auch ein bisschen so sein, oder?
Naja, die Frage ist, wie übertrieben das denn sein muss. Ja? Ja. Man kann ja auch normal freundlich sein. Ja? Dieses Lächeln auf Knopfdruck, wenn man am Gast steht, da fühle ich mich manchmal so, gut bei euch jetzt nicht, aber da fühle ich mich manchmal, wo ich so denke, das geht dir eigentlich durch den Kopf. Ja? Weil man kann ja auch normal freundlich sein, ohne so eine heillose Übertreibung. Ja,
ja, also wir haben auch, ohne jetzt jemanden zu nennen, aber wir haben auch Kandidaten, die natürlich eher aufgesetzt sprechen und die Leute merken das. Ich merke das auch total. Denk so, also wer das nicht merkt, aber ich glaube, die können nicht anders. Die denken dann, die denken wahrscheinlich, es merkt keiner. Und dann ist es ja auch eine amerikanische Art so ein bisschen. Ja, ich hatte das erste Mal in Deutschland, glaube ich, erlebt, als ich in den Disney-Store gegangen bin. In Frankfurt gab es früher so einen Disney-Store, also einen Disney-Laden. Da konntest du alles kaufen, was mit Disney zu tun hatte.
Ja. Also Mickey Mouse?
Mickey Mouse, ja. Mickey Mouse konntest du kaufen und so. Und da hat dann tatsächlich, wie in Amerika, einer an der Tür gestanden. Und wenn du reingekommen bist, hat er gesagt, hallo. Und so, hi, schön, dass du da bist, hallo. Das ist halt amerikanisch. Das gibt es mittlerweile. Das letzte Mal habe ich das jetzt erlebt hier im Lego Store in Köln, als ich da war. Da ist auch einer. Der hat diesen Job. Der steht den ganzen Tag an der Tür und sagt: Hey, hallo. Hey, wie schön. Und das ist natürlich in Amerika, als ich in Amerika war, da begegnet dir das ja dauernd, ja, in jedem Laden. Ja, hey, how are you? Und so, und das wäre verstörend für dich natürlich als Europäer oder Deutscher gerade dann, dass du so denkst, also dass ich, du bist halt nicht so groß geworden, du kennst das nicht, ja. Aber gerade in Deutschland brauchen wir das doch eigentlich viel mehr, oder?
Also ich bin schon der Meinung, wenn man sich in der Welt bewegt, dann kostet es nichts und es ist einfach, es bringt dich ja auch selber in bessere Laune. Ja? Ja. Wenn du, musst ja nicht kichern, durch die Straßen hüpfen, aber wenn du mit einem freundlichen Gesicht durch die Straßen läufst, das überträgt sich ja auch sofort auf dich.
Ja.
Also niemand bringt es fertig, ein fröhliches Gesicht zu machen und innerlich schlechte Laune. Außer das ist halt so eine Verstellungsnummer, ja. Aber in der Regel, also bei mir funktioniert es, ja. Wenn ich rausgehe und ich habe so einen Anflug von, naja, guter Laune, dann grinse ich auch, dann lache ich auch und es geht mir dann auch wirklich recht gut, ja. Denk dann nicht, ach, blöder Job, dies, das, blöder Termin, noch in die Autowerkstatt oder so. Ich komme dann auch richtig in gute Laune.
Mhm. Ja.
Und diese deutsche Verschlossenheit oder Abgeschlossenheit, ich weiß gar nicht, wo sie herkommt.
Ja, ich glaube, das Problem ist, es gibt irgendwie nicht so wie so eine Mitte. Also es gibt nicht so was, wo du wirklich so, hier in Deutschland, also so, es gibt es wenig. Es gibt entweder so ein bisschen, so auch mittlerweile so was bisschen Aufgesetztes oder so ein bisschen so ein was Professionelles, Freundliches. Und dann gibt es natürlich genau das Gegenteil. So sind wir vielleicht hier auch alle groß geworden, nämlich das überhaupt nicht Freundliche. Also fahren wir in Odenwald rein theoretisch. Ich will jetzt nichts über...
Nein, möchte ich nicht.
Nee, aber einfach so, also es geht nicht um Vorurteile gegenüber der Landbevölkerung. Aber ich habe es ja auch erlebt, nicht wenn du da lebst, nicht wenn du dazugehörst, nicht wenn du da geboren bist, aber wenn du wie als Fremder da reinkommst, in irgendeinen Laden oder in so eine Kneipe.
Auswärtiger.
Dann sind die erstmal sehr vorsichtig mit dir, ja, sage ich mal. Und das kannst du auch falsch verstehen mit einer gewissen schlechten Laune oder mit einer Unfreundlichkeit. Nicht überall natürlich, aber so habe ich das auf jeden Fall erlebt. Also wirklich wie im Wilden Westen manchmal, da ist man reingekommen und da war es wie Totenstille in so einer Gaststätte. Alle haben so geguckt, wer ist das? Ja, weißt du so. Gerade wenn es so Sachen waren, wo nicht so viele, nicht so touristisch Leute hingehen und so, ja. Also ich denke, es gibt so ein bisschen diese Extreme hier, aber natürlich dieses so durch die Straßen laufen und alle angrinsen, das liegt mir jetzt auch nicht so.
Nein, ich kriege, also mutiere jetzt nicht zur absoluten Grinsekatze und grinse mich durch die Stadt, ja. Aber ich finde, es verschafft ein angenehmeres Lebensgefühl, auch mir ein freundliches Gesicht, wenn mir jemand freundlich guckend entgegenkommt. Ja? Der muss jetzt nicht den Clown und Kasper vollführen, das ist überhaupt nicht nötig. Der muss sich auch nicht totlachen, weder innerlich noch äußerlich. Aber da gibt es so ein bestimmt, diese Verschlossenheit, so nenne ich es mal, dieses eckig und abgeschlossen, so empfinde ich es dann immer, das ist was, da fühle ich mich hier in Darmstadt oder auch in ganz Deutschland eigentlich gestört. In Oberschwaben finde ich es auch immer anders.
Oberschwaben?
Ja.
Da ist es nochmal anders, meinst du? In ganz Deutschland? Nein. Es gibt eine kleine Region in Deutschland, in Oberschwaben. Da...
Nein, Oberschwaben ist schon groß.
Wehren sich die Menschen vehement gegen schlechte Laune. Oberschwaben.
Ja.
Fahrt jetzt nach Oberschwaben.
Naja, vielleicht...
Diese Sendung wird freundlich präsentiert von Oberschwaben.
Ich liebe Oberschwaben.
Wir lieben Oberschwaben.
Ja, nein, da sind die Leute normal freundlich.
Okay, keine Ahnung, ich war noch nie in Oberschwaben. Ja.
Noch nie in Oberschwaben?
Ich war noch nie in Oberschwaben.
Um Gottes Willen.
Ich war noch niemals in Oberschwaben.
Es ist ja furchtbar.
Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo das ist. Wo ist denn das? Gegenüber von Unterschwaben, oder?
Nein, nein, weiß ich nicht so genau. Ja. Also so die Gegend um Ulm rum, da geht's los, Ravensburg, der Bodenseeraum. Und da finde ich die Leute unheimlich freundlich. Die Freundlichkeit, die sieht man schon daran, in Oberschwaben, also Oberschwaben sage ich halt so gerne, da stehen vor den Häusern, wo jeder noch Gartenbau betreibt, so ein bisschen, ne? Also jetzt nicht in Ulm direkt, in Ravensburg zum Teil auch, da stehen so kleine Kästchen und da steht meistens so eine, was weiß ich, wie Dose und drin liegen Gurken, Tomaten, Äpfel, was auch immer. Ja? Und es ist dann zum Teil mit so Beuteln und dann kann man, entweder wird gesagt, ja, die Gurke kostet 1 Euro oder man sagt, oder es steht ein Schild dran, geben Sie, was Sie denken, was es wert ist. Ja? Und diese Kästchen sind alle unverschlossen. Also das ist nicht...
Also hier, es gibt ja hier sowas mit Blumenfeldern, so gibt es ja auch im Urlaub.
Ja, aber das findet sich, also Blumenfelder sind ja kommerziell letztendlich. Und da, gut, teilkommerziell auf der Reichenau zum Beispiel auch, aber diese offenen Kästchen mit dem Geld drin, und da kommt nicht, wenn man weggefahren ist, gleich einer rausgerannt und... sucht die 1,50 Euro oder so, die man da gelassen hat, damit das Döschen da wieder leer ist. Da ist einfach die ganze...
Ja, aber die Schwaben sind auch so, sagt man das denen nicht ein bisschen nach? So scharfe, scharfe Häusel bauen und so ein bisschen auch aufs Geld achten und so. Wahrscheinlich kommt da was, einer immer hinter dem Fenster, weil sie hinter dem Vorhang guckt, also, kommt der schnell raus, nimmt das Geld.
Die müssen ja Häusle bauen. Häusle? Die haben keine Zeit, hinter dem Fenster zu stehen. Ja. Ich finde es... Also, und irgendwie passt es für mich, da sind die Leute nicht neugierig, nicht aufdringlich, sage ich jetzt mal, behaupte ich, aber sie sind auch nicht so abgeschlossen. Wenn man dort zum Bäcker geht, dann kommt die Frage, ja, sind Sie neu hier?
Ja.
Auf Schwäbisch kann ich nicht. Ja. Ja. Und das finde ich, ehrlich gesagt, angenehm.
Dann sage ich. Je nachdem, wie man es sagt, auch, oder? Also,
ja.
Sind Sie neu hier?
Nein, um Gottes Willen. Also, so redet man nicht in Oberschwaben. Ja? Ich finde, das ist so ein gesundes Miteinander. Vielleicht bilde ich es mir aber auch nur ein, weil ich mir es so wünsche.
Ich weiß es nicht. Also, es ist ja immer, es ist ein persönliches Gusto natürlich auch, wie man es selber auch mag und wie man es selber. Ich bin immer sehr in meinem Privatleben sozusagen, ich gucke immer ganz genau, wer meint es ehrlich oder wer meint es nicht ehrlich. Und ich habe wirklich gegen aufgesetzte Freundlichkeit oder gegen forcierte Freundlichkeit. Es gibt auch so Leute, die forcieren das, die sind dann sauer, wenn du nicht genauso reagierst. Da habe ich total was dagegen. Und deswegen, ich glaube, also so dieses, ich glaube, es ist immer so die wenn man jemandem begegnet, ob man dann eher jemand ist, der selber eher lächelt oder nicht lächelt, das ist etwas, was man, glaube ich, gar nicht so steuert, sondern das ist auch ein bisschen etwas, was man mit der Zeit, glaube ich, was so in einem wächst, was für eine Persönlichkeit man ist. Also ist man, weißt du, hat man so eine Tendenz, eher ein freundlicher Charakter zu sein oder hat man es halt eher nicht? Ja. Ich glaube, das ist aber so was ganz Persönliches letzten Endes.
Kann man sich das aussuchen, ob man ein freundlicher Charakter ist?
Ja, ich glaube schon, dass man, ich glaube, dass so ein gewisser Optimismus, der ja auch eine große Rolle spielt, dass der einem entweder in die Wiege gelegt wird oder nicht. Ich glaube nicht, dass man den lernen kann. Ich glaube, dass man entweder optimistisch durchs Leben geht oder nicht, weil...
Gut, ja, weißt du? Das sehe ich auch so. Aber das hat sich für mich jetzt so angehört wie... Man könnte das trainieren.
Nee, ich meine nicht damit unbedingt, dass man das trainieren kann, sondern dass man letzten Endes so eine, man hat, glaube ich, in sich eine gewisse Natürlichkeit, wie man einem Menschen begegnet, wenn man ihn zum Beispiel nicht kennt und nichts von ihm will. Und das kann ganz automatisch passieren, so, weil du nicht damit rechnest, auf einmal sagt einer, hey, hallo, Entschuldigung, und dann reagierst du darauf. Und das ist etwas, was in dir, glaube ich, mit der Zeit gewachsen ist. Das ist nicht so sehr etwas, was du dir trainierst, glaube ich. Und ich glaube aber auch so ein oder auch so eine gewisse Zurückhaltung in so einer in so einem, also wenn jetzt zum Beispiel jemand auf dich zukommt und will irgendwas von dir und du hast eher eine oder sagt einfach Hallo, so eine gewisse Zurückhaltung. Oder wie du dann auf den reagierst, das natürlich hat das auch was mit Lernen zu tun, aber die Art, wie du mit ihm umgehst, das glaube ich ist eher natürlich.
Ja, gut, ich denke, das ist Teil deiner Persönlichkeit.
Genau,
wahrscheinlich.
Genau. Ja. Also dass man halt im Grunde, weißt du, sagen wir mal, als ich jünger war, manchmal gibt es irgendwelche Leute in der Stadt, die sprechen dich an, weil sie wollen irgendwas von dir. Sie wollen Geld von dir, sie wollen dir was verkaufen, was auch immer. Und wenn du jünger bist, dann lässt du es vielleicht eher zu. Und das ist so ein bisschen so ein Lernprozess. Du kannst dich nicht so abgrenzen. Du kannst nicht sagen, so ich muss jetzt gehen oder so. Und das ist aber etwas, was du lernst mit der Zeit, dass du eigentlich relativ schnell siehst, wie jemand, was jemand von dir will. Also ich habe immer meiner Tochter gesagt, du musst immer verstehen, egal wer dich anspricht, egal wer sich dir annähert, der will immer irgendwas. Er will immer was. Aber die Frage ist natürlich, was will er? Ja, also im schlimmsten Fall will er dir was verkaufen oder er will dir ans Leder, aber es kann auch sein, dass er einfach dich kennenlernen will, aber er will immer irgendwas, er hat immer eine Intention, also das musst du dir behalten in dem Moment, egal wer an dich rankommt, er hat eine Intention und du musst dich nur in dem Moment fragen, welche hat er denn?
Warum? Das nimmt einem doch ein Stück Unbefangenheit und auch Brülligkeit und
ja. Das kann einem aber auch ein bisschen den Arsch retten. Also es kommt immer ganz drauf an.
Christ, die Welt ist doch nicht so gefährlich und hier in Darmstadt schon gar nicht.
Ja, aber es geht ja jetzt nicht um Gewaltverbrechen, sondern es geht ja um ganz verschiedene Sachen und es geht ja um persönliche Sachen. Ich rede weit weg der Kriminalität oder was auch immer du jetzt verstanden hast, sondern ich meine einfach im Sinne von, wenn man Intentionen versteht, kann man, glaube ich, ist die Erwartungshaltung nicht so hoch, die eigene. Und dadurch wird man automatisch auch etwas glücklicher.
Habe ich denn automatisch eine Erwartungshaltung?
Ja, wenn sich jemand dir freundlich annähert, erstmal schon, weil er vielleicht dir eine Aufmerksamkeit, und wenn du ihn magst und er zeigt dir eine Aufmerksamkeit, dann hast du automatisch eine Erwartungshaltung, weil du sagst, der nähert sich mir an, den mag ich.
Nee, ich red mehr von den Alltagssituationen.
Ja, ich weiß, aber ich nehme zum...
Aber wir leben beide in Darmstadt, oder?
Ja.
Im selben
Viertel. Ja, geht weiter.
Ist eine Frage. Also, wenn ich durch den Herrengarten gehe und dann weiß ich schon, dann kommt auf mich einer zugewankt und sagt,
boah, was also du brauchst. Das ist ein Park. Hier, Darmstadt ist ein Park. Ein düsterer Park.
Düster ist es. Es ist alles ein bisschen übertrieben. Und dann weiß ich, und da warte ich keine Freundlichkeit, da weiß ich, der will halt eine Kippe.
Zum Beispiel, ja.
Und das ist jetzt nichts, was mich umbringt. Ja? Wenn ich dem eine gebe, brauche ich weniger. Das ist ein Vorteil, denke ich dann immer.
Ja.
Und dieses Abwägen, warum sollte ich das dann machen? Es ist völlig klar, der will eine Kippe oder einen Euro oder was weiß ich, will ein Brötchen.
Ja, aber wenn jemand sich persönlich dir nähert, nicht im Park, sondern jemand, den du in einer Arbeitssituation oder im Privatleben kennenlernst und du merkst, der hat Interesse an mir oder sie hat Interesse an mir, so dann freundschaftlich, beziehungsmäßig, was auch immer. Oder eine andere Intention, irgendein Vorteil, Arbeitsverhältnis, was auch immer. Es ist doch gut, das einzuordnen, einzuordnen zu können.
Ich weiß nicht, ob man das immer einordnen kann. Also um das einordnen zu können, müsste man den anderen schon besser kennen. Und wenn ich ihn kennenlerne, kenne ich ihn noch nicht. Ja? Und ich finde es dann schon günstiger, unvoreingenommen und auch nicht mit dem Gedanken, der will was von mir, auf jemanden zuzugehen. Also, das ist vielleicht so ein Unterschied und das ist vielleicht auch das, mir macht überhaupt nichts aus, hier mal zu lachen, dem eine Kippe zu geben, dem anderen einen Euro oder so. Ich denke mir da nichts dabei. Mhm. Und diese Distanzhaltung, so nenne ich es jetzt mal, jemand kommt und du denkst, ich muss jetzt überprüfen, was macht er, was will er, was ist die Intention. So könnte ich mein Leben nicht vorstellen, ganz ehrlich.
Meinst du, das ist so, ich meine, natürlich rede ich auch immer in Extremen, es ist natürlich ja nicht immer jedes Mal so. Aber trotz alledem, denkst du es dann, ist es zu deutsch? Also ich bin dann zu deutsch in der Beziehung. Ist das überhaupt was Deutsches, dass man das eher Weil ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel aus dem Ausland sich Sachen anguckt und es wird über Deutschland gesprochen, über die deutsche Mentalität, dann wird das ja oft benannt. Dann wird ja oft gesagt, so dieses, man ist nicht so offen, man guckt erstmal, aber man ist dann als Deutscher, wenn man jemanden näher an sich ranlässt, ist man sozusagen treu. Dann sagt man, man ist ehrlicher, man geht ehrlicher mit der ganzen Beziehung um. Man sagt nicht so, hey, hallo, wie geht's dir? Wir müssen mal angeln gehen. Und dann hat man schon wieder vergessen, was man so den Amis unterstellt. Ja. So, das heißt, der Deutsche ist eher ehrlicher sozusagen, wird ihm ja nachgesagt. Was natürlich auch negativ sich auswirken kann, weil er halt dann vielleicht nicht so freundlich ist, weil er keinen Bock gerade hat auf Freundlichkeit, weißt du? Oder weil er halt eher guckt, was will der von mir? Was will der
jetzt? Wie kann man keinen Bock auf Freundlichkeit haben, sagt mir das. Ich kann das nicht nachvollziehen.
Ja, aber wenn jemand zu so zuckersüß freundlich ist und so,
Nein, ich rede erstmal von dir, von mir, von jedem Einzelnen. Und ich gehe doch nicht aus dem Haus und denke morgens, heute habe ich keine Lust auf Freundlichkeit. Du schon?
Naja, was heißt, ich habe keine Lust auf Freundlichkeit? Manchmal bin ich einfach im Stress, ich gehe irgendwo, muss einkaufen gehen oder so, dann gehe ich einkaufen, dann mache ich das schnell, ich will meine Ruhe haben und alles andere ist mir in dem Moment, blende ich da aus.
Ja, klar. Also wenn man in einer Stresssituation, dann ist es natürlich auch, wäre das aufgesetzt jetzt noch, Smile, ja, aber so, man ist ja nicht dauernd im Stress, ja. Man geht ja raus, man geht oft raus, man läuft durch die Welt, man läuft ja überall rum und ich muss mir nicht vornehmen, freundlich zu sein oder unfreundlich zu sein.
Ja, aber also nehmen wir nochmal hier unseren gemeinsamen Bekannten Big P, ja, der ja eine gute, große Position hat in dieser Gastronomie, in der ich arbeite und in die du gerne gehst. Der kommt ja auch manchmal zur Arbeit, dann ist er, sagt er nicht viel, so ein bisschen so wie so ein Mann, so sagt nichts. Dann kann es auch sein, dass er manchmal, wenn irgendwas nicht stimmt, vielleicht irgendwie rumflucht oder mal irgendwas, das macht er jetzt nicht jeden Tag, aber es passiert mal oder mal irgendwie das Geschirr mal irgendwo hinknallt, weil eben gerade irgendwas in der Küche nicht passt oder so. Und die anderen, die ihn nicht so kennen, die haben dann total Angst vor ihm. Oft junge Aushilfen und so, ja, die haben Respekt, dann total Respekt und so, wenn er dann mal, ja, das sagt er ja auch immer, findet er ja manchmal ganz witzig, so. Aber dann kann es sein, dass er eine 20 Minuten später irgendeinen Witz reißt und einen anlächelt und dann merkst du, der ist eigentlich, der hat vielleicht gerade mal kurz schlechte Laune gehabt oder irgendwas hat ihn gestört, aber er ist eigentlich ein freundlicher Mensch. Er ist eigentlich jemand, der immer da läuft aber nicht dauergrinsend durch die Gastro.
Ja, ich laufe auch nicht dauergrinsend durch die Straße. Ich bin ja nicht das Grinsekätzchen vom Dienst, ja. Aber ein gewisses Maß an Offenheit, an Aufmerksamkeit, was um mich herum passiert und auch an Freundlichkeit ist für mich, ein Leben ohne dies wäre für mich absolut undenkbar. Ja? Und klar, ich trete auch mal an den Stuhl, wenn beim Arbeiten was nicht läuft. Ja? Ich schmeiß auch mal eine Akte auf den Boden, wenn überhaupt nichts geht. Ja? Das hat damit, glaube ich, gar nichts zu tun. Aber das ist ein kurzer Wutanfall, dann ist er wieder weg und dann denke ich, naja, nochmal von vorne. Mhm. Das sind so, ich glaube, es geht um so eine, mir fehlt in Deutschland so eine Grundfreundlichkeit, so eine Grundoffenheit, dass man einfach mit offenen Augen durch die Welt geht. Wenn ich immer nur beim Laufen auf den Boden gucke, was sehe ich denn dann?
Deine Schuhe.
Ja. Die freuen mich auch immer. Kopfsteinpflaster, Asphalt. Ich kann doch gerade aufrecht durch die Welt gehen und der Menschheit ins Gesicht gucken. Das ist keine Neugier, das ist kein Voyeurismus. Das ist einfach auch ein Zeichen von Aufmerksamkeit.
Ja, ja. Da kommt aber es ist ja die Frage, ob man das immer will. Also das ist natürlich auch nochmal die Geschichte, so, ob man jeden wirklich freundlich angucken möchte. Weil es gibt natürlich auch viele Menschen, die sind natürlich vielleicht ein bisschen schräg drauf und die möchte man nicht anlächeln, den möchte man auch nicht begegnen, also in dem Sinne, weißt du?
Naja, möchte nicht begegnen, das ist ja dann schon passiert, das ist ein frommer Wunsch, sag ich mal, ja. Wie gesagt, du du bewegst dich in einen Bereich, wo ich sage, das ist dann übertrieben. Ja? Mit erhobenem Kopf, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, das ist mir zum Beispiel was Wichtiges. Mhm. Und nicht mit so einer Hackfresse. Ja? Weil die soll ja andere abschrecken. Warum soll ich andere abschrecken, wenn ich da nur zum Bäcker gehe, bitteschön? Wo liegt denn da der Sinn und Nutzen?
Naja, gut, es gibt auf der anderen Seite gibt es Leute, die kennen wir ja auch, glaube ich, alle, die nie oder ganz selten gut gelaunt sind, ganz selten freundlich sind, sondern sehr die meiste Zeit unfreundlich, wütend, schreien rum, haben einen roten Kopf, regen sich auf und sind in gewisser Weise höchstwahrscheinlich auch unzufrieden mit ihrem Leben. Da irgendwo muss es ja herkommen, dass man so ist. Ja. Das ist natürlich das andere Extrem. Und dem Extrem kann man immer eigentlich nur, wenn man ihm begegnen muss, kann man ihm wahrscheinlich begegnen mit der, ja, die Intention zu verstehen, zu sagen, ja, das liegt daran, dass das ist eigentlich denen ihr Problem und sie machen das, weil es denen nicht gut geht. Ja, ohne das dann damit zu rechtfertigen. Aber überhaupt, um das zu verstehen, das hat nichts mit mir zu tun. Oder nicht, dass ich mich dann darüber aufrege. Das wäre nämlich auch
fatal. Ja, eben. Vielleicht sind sie auch naturverkrämt. Also das weiß man ja,
ja
nicht. Du hast ja vorhin gesagt, es gibt so einen Typ, der halt sehr zurückgezogen, zurückregrediert wäre falsch. Also der so in sich, der eine andere Natur hat, sage ich mal.
Ja. Also meine Großmutter zum Beispiel, die hatte immer, fast immer schlechte Laune und die hat immer rumgeschrien, die hat sich immer tierisch aufgeregt. Es gab fast keinen Tag, wo kein Streit war mit meinem Großvater und ihr. Also so bin ich auch groß geworden. Ja? Ich habe das auch irgendwann als was Normales empfunden, dass man direkt in die Luft geht, wenn irgendwas passiert. Und dann hat man immer bei ihr gesagt später, ja, die hat es mit der Galle. Das hat was mit der Galle zu tun. Das ist wirklich so. Dann hat sie auch irgendwie die Gallenblase irgendwas entfernt bekommen oder ich weiß es nicht mehr genau, was passiert ist. Wurde aber auch nicht besser. Ja.
Also, wollte ich gerade fragen, wurde es dann besser?
Nee, wurde nicht besser. Als sie älter geworden ist, als mein Großvater dann gestorben ist und so mit 60, wurde es ein bisschen besser, so zwischen 60 und 70 und dann wurde es ganz schlimm, so 70 bis wann ist sie gestorben? 86, glaube ich, war sie. Da ist es dann bergab gegangen, wurde sie noch aggressiver als vorher. Aber sie, und was ich bei ihr zum Beispiel glaube, ist, dass sie irgendwie, ich weiß es nicht, ich glaube, sie war sehr unglücklich in ihrem Leben und ich glaube, sie hat auch das, mein Großvater war ja ein ganz lieber Mann, ja. Aber irgendwie, glaube ich, auch durch die Konventionen damals hat sie sich, glaube ich, in mehr für diese, also hat, ist in diese Ehe gelaufen, wollte das gar nicht so. Das war eine relativ autarke Frau, die mit sehr vielen anderen Frauen immer Kontakt hatte, sehr dominant war und ich glaube, besser gefahren wäre, wenn sie, glaube ich, alleine irgendwie gelebt hätte oder keine Ahnung, in was für einer Konstellation, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Aber das, was sie da gelebt hat, hat sie, glaube ich, innerlich so unglücklich und wütend gemacht, dass sie das jeden Tag rausgelassen hat. So viel zum Thema Freundlichkeit. Und das Ding ist aber auch, dass meine Großmutter war zum Beispiel nach außen hin oft sehr freundlich, unglaublich freundlich, aber zu uns in der Familie völlig unfreundlich. Ja. Also unfreundlich ist noch nett gesagt. Ja. Also das ist so ein ganz merkwürdiges Phänomen, wo man gemerkt, und das hätte ihr nie einer zugetraut, wenn er sie so kennengelernt hätte. Ja.
Gut, bei meiner Herkunftsfamilie wundert mich mein Daueroptimismus auch ständig, ja, weil da bin ich aus der Art geschlagen, Gott sei Dank, sage ich da nur zu, ja. Zu sagen, da ist jemand mit sich selbst nicht zufrieden oder unglücklich, weiß ich nicht, das geht schon fast ein Stück zu weit. Manchmal denke ich, man muss nur jemand daran erinnern, dass es auch noch eine andere Art zu leben gibt. Ja? Also mit mehr Langmut, mehr Freundlichkeit, natürlicher Freundlichkeit. Und der Punkt ist wirklich der, in dem Moment, wo du selber für dich freundlicher bist, der Spiegel, der funktioniert. Die Umwelt, streck dir nicht die Zunge raus, also Erwachsene, oder sag blöde Kuh, wenn du ein nettes Gesicht machst. Ja,
das stimmt.
Ohne dass ich jetzt da Kontakt knüpfen will oder was weiß ich wie, oder einen Typ suche oder irgend sowas, ja. Ich finde, das erschwert, das erleichtert einfach alles.
Ja.
Und das kann man sich ein Stück angewöhnen, ja.
Ja.
Und von daher denke ich einfach, ich finde, es lohnt sich.
Ja, ja. Also das ist auch tatsächlich, was ich wirklich auch gemerkt habe. Deswegen habe ich auch gerade meine Großmutter benannt und auch meine Mutter, die zwar nicht so eine insgesamt so eine unfreundliche, schlechte Laune den ganzen Tag hatte. Also das hat sie nicht von ihrer Mutter übernommen, muss man ganz deutlich sagen. Aber trotzdem sehr viel Vorurteile auch gegenüber Menschen und der Gesellschaft hatte und so. Und es war ganz, ganz oft so, dass den beiden, die haben dann auch zusammen gewohnt und so, und den beiden sind ganz oft viele Unfreundlichkeiten begegnet. Und die haben sich immer, und das hat sie wie bestätigt, dass die Welt auch so schlecht ist. Und ich habe aber, und meine Mutter hat mir das ja früher dann auch immer gesagt, so, ja, du wirst das mal sehen und das ist so und so und bla bla bla. Und wenn man dann aber eine ganz andere Art hat und ganz anders mit den Menschen umgeht, kommt einem was ganz anderes entgegen. Und später sagte meine Mutter dann immer, ja, das ist, weil du ein Mann bist. Das war ihr Lieblingsspruch. Das ist, weil du ein Mann bist. Weil ihrer Meinung nach, glaube ich, Frauen dann wie keinen Respekt bekommen von der Gesellschaft. So war das ja, glaube ich. Allein, dann auch noch alleinerziehende Frauen und das alles, was da noch eine Rolle gespielt hat. Ja?
Das ist zeitbedingt, glaube ich.
Auch zeitbedingt,
weil das gab es ja tatsächlich als alleinstehende Frau mit Kind. Ja. Da warst du ja das Letzte vom Allerletzten. Ja. Ja.
Aber ich will nur damit sagen, so dieses wie es in den Wald hineinruft, so schallt's hinaus oder wie es heißt, also das ist schon so. Wenn du diese Einstellung hast, nicht jeder natürlich, aber die meisten reagieren auch positiv auf dich.
Es gibt ja auch so eine professionelle Freundlichkeit, die nicht so übertrieben ist, ich sag jetzt mal, wie vielleicht in der Gastro.
Mhm.
Und da frage ich mich, ob das nicht vielleicht auch übertragbar wäre, ja. Wie gesagt, es gibt nicht nur das Extrem, fröhlich kichernd, grinsend oder völlig verhärmt und giftig. Mhm. Es gibt ja so einen Mittelweg. Ja,
ja, ja.
Und ich habe viel mit verschiedenen Stellen zu tun und ich merke immer, mir fällt es leichter und ich habe immer auch das Gefühl, ich erreiche mehr durch so eine gewisse Grundfreundlichkeit. Ich gehe nicht voran und rein mit so einem Kriegsgefühl, jetzt begebe ich mich in gefährdete Zonen oder so. Ich gehe erstmal rein und denke, ach, das wird schon. Ja? Und das ist so ein Grundoptimismus und auch, wie gesagt, nochmal eine Grundfreundlichkeit, die sich meiner Erfahrung nach auch gut übertragen lässt.
Ich glaub,
anders wie diese an den Tisch kommen, Grinsekuchen-Nummer und rumdrehen und denken, wie in der Gastro zum Beispiel.
Mhm.
Und ich denke, diese professionelle Freundlichkeit, die wird es ja unter Umständen auch tun.
Ja, ich glaube, auch weil es so verschiedene Menschen gibt, also es gibt ja auch so, weil du es jetzt gerade sagst, mit so offiziellen Stellen, wenn man mit denen zu tun hat oder mit Ämtern oder was auch immer, dann oft arbeiten Menschen dort, die, glaube ich, ein anderer Schlag sind als ich zum Beispiel, sage ich mal, oder als du oder so, die eher rational vielleicht auch sind. So, das heißt, du hast da keinen Zugang von, ist ja auch klar, die sind ja in ihrer Arbeitsfunktion dort, aber trotzdem so dieses Zwischenmenschliche oder vielleicht Emotionale, es ist mehr rational, es geht mehr um die Zielsetzung, was muss gemacht werden, wie erreiche ich das und um was geht's jetzt gerade. Und da ist aber auch dieses, das natürlich im Kopf zu behalten, aber zu verstehen, das ist vielleicht nicht, so gehe ich normalerweise vielleicht nicht zwischenmenschlich so ran an die Sache, aber mit so einer Grundfreundlichkeit erreiche ich diese Menschen auch, weil die dann merken, okay, da ist ein gewisser Respekt mir gegenüber, so, ich lasse mich dann darauf ein. Das ist eigentlich die Basis, auf der wir uns eigentlich alle erstmal begegnen sollten. Ja.
Abartigkeit ist bei mir Freundlichkeit als Mittel zum Zweck einzusetzen.
Naja, okay.
Also, weil ich plädiere dann immer da, das Leben ist angenehmer, wenn es nicht so viele Widerstände gibt. Ist doch logisch, oder?
Ja.
So. Und wenn ich freundlich, neutral, wo auch immer hinkomme, dann schlägt mir auch nicht sofort Widerstand entgegen. Ich komme nochmal zurück auf Frankreich. Also ich bin, seitdem ich 17 war, immer nach Frankreich gefahren, für mein Leben gern. Ja. Jeder hat, alle Studienkollegen sind immer nach Griechenland und haben gesagt, die Franzosen sind so unfreundlich. Ja. Mhm. Dieser blöde Satz mit den Bosch und so. Mir ist noch nie ein unfreundlicher Franzose begegnet. Also egal in welcher blöden Situation. Frag dich mal, wie du da warst in der Situation, ob es vielleicht nicht auch...
Nee, es war, weil die gemerkt hatten, wir kamen aus Deutschland, die mochten keine Deutschen, glaube ich.
Das kann auch Einbildung sein. Also weil deine Haltung, die du vorhin vorgetragen hast...
Und er sagte noch,
ich frage erst,
diesen Deutschen macht euch weg.
Du hast vorhin gesagt, ich frage mich und habe meiner Tochter beigebracht, was will derjenige von mir? Wenn du mit der Haltung auf den Franzosen zugehst, ja, was erwartest du da?
Also ich erinnere mich zum Beispiel auch so Geschichten von meiner Ex-Freundin, die in Japan mal Urlaub gemacht hat, und in Tokio war das irgendwie alles noch ganz anders, und dann, wenn sie, die war da mit einer Freundin und dann sind sie aufs Land gefahren, ja, und wollten was essen gehen und so, und im Grunde haben die Leute, als sie die gesehen haben, schon von Weitem, blond, groß, ja, und so, haben sie wirklich die Rollladen und die Türen zugeschwacht und dann, nein. So, weil die erstens, ja, wenn du außerhalb von Tokio bist, alles, ja, nur in Japanisch geschrieben ist, du kommst überhaupt nicht, weißt überhaupt nicht, wo du bist und was da steht. Ja. Auch nicht bei den Straßenschildern, bist völlig aufgeflogen. Und die Bevölkerung, ja, die kann keinerlei Englisch, also, okay, ja, in diesem Fall war das auf jeden Fall so, und hat richtig Angst vor, also nicht Angst, aber will damit nichts zu tun haben. Ja. Und jetzt könnte man natürlich sagen, na, der Japaner an sich ist vielleicht jetzt nicht besonders freundlich, aber das ist er ja eigentlich total. Der Japaner sozusagen, oder die Mentalität ist ja eher eine respektvolle, freundliche. So, aber auf dem Land sagen die eher so, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und also da, das, was sie erlebt hat. Und in Frankreich habe ich das Gefühl gehabt, war es, ich habe es auch in Holland erlebt, als ich klein war, dass man manchmal entgegengekommen ist, das war wegen der, die haben gemerkt, man ist deutsch, ja, auch, also noch wegen dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, und die wollten dann nichts mit einem zu tun haben. Also uns haben mal welche aus der Gaststätte haben gesagt, nee, nein, nichts, nicht für Deutsche, als ich klein war, das weiß ich noch. Das gibt es schon mal, also es ist nicht immer, und da kannst du nichts gegen machen, da kannst du so freundlich sein.
Nein,
wie du,
klar.
Weißt du?
Wie gesagt, das ist mir. Ich war nur zweimal in meinem Leben in Amsterdam und noch nie in Tokio und schon gar nicht im Umland von Tokio. Und wie gesagt, also mir ist noch nie was Unfreundliches in Frankreich passiert. Mhm. Das Schlimmste war, dass einer sagt, das Hotel ist belegt. Ja, aber wenn es belegt ist, ist es belegt. Das hatte nichts mit mir zu tun. Da hätte ich auch grinsen können, wie ich wollte. Ja. Ich hätte doch kein Bett kriegen können. Ja, ja? Ja. Und von daher denke ich, das hat was mit so einer Grundhaltung zu tun.
Ja, aber ich meine auch nochmal, um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, über Intentionen. Ja? Mhm. Ich war, als ich Anfang 20 war, war ich zweimal in Amerika, in Los Angeles, weil ich wollte ja Drehbuchautor werden, weißt du, habe meine Drehbücher übersetzen lassen, habe die geschrieben, habe die dann in meine... Ja, wirklich. Habe ich dir nie erzählt?
Nee.
Oder ich habe es dir erzählt, du hast vergessen.
Ich bin nicht so vergesslich, wie ich aussehe.
So, also habe meine Drehbücher übersetzen lassen, habe die in meinen Rucksack gesteckt, sozusagen jetzt mal so romantisch, um das ein bisschen romantisch zu verklären, und bin nach Amerika geflogen. Ich hatte beim ersten Mal da auch einen Freund, einen Schulfreund, der damals dorthin gegangen ist vor mir, der da also schon etabliert gewohnt hat. Und da habe ich natürlich bei dem am Anfang gelebt, beziehungsweise der kannte einfach die Stadt so ein bisschen. Und beim zweiten Mal war ich aber ganz alleine. Da habe ich auch keinen Kontakt mehr zu dem gehabt. Wir hatten uns zerstritten und so. Ich wollte aber trotzdem unbedingt Drehbuchautor werden und dachte das so. Und da sind mir einige merkwürdige Leute begegnet, kann ich sagen. Es gibt zwei kleine Geschichten. Die kleinere Geschichte ist tatsächlich die, dass da wird man öfter mal angesprochen, gerade zum Beispiel auch in West-Hollywood, was auch durchaus dem Klischee nach also ein bisschen so eine Schwulen-Hochburg ist. Ja? Mhm. Und ich war so ein junger Mann und so weiter. Und da wurde ich auch prompt angesprochen von jemandem, der hatte, sagte er, den Weg zum Hotel
vergessen oder verloren oder fand sich nicht mehr zurecht. Dann habe ich den, habe ich mit ihm dieses, ich glaube, es war ein Motel, es war kein Hotel, das Motel gesucht. Und dann haben wir es irgendwann gefunden. Ich bin total naiv halt. Und dann hat er die Tür aufgeschlossen und dann hat er zu mir gesagt, komm doch noch mit rein. Und erst dann habe ich gemerkt, dass er von mir, glaube ich, mehr will als nur den Weg gezeigt und dass das Ganze eigentlich nur eine Art war, um mich in sein Zimmer zu locken. Und der zweite, der hat mich ganz freundlich auf dem Hollywood Boulevard angesprochen bei McDonald's. Und der hatte deutsche Vorfahren, hat er gesagt. Und mit dem habe ich, und ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe auch nicht gedacht, dass der hat mir dann irgendwann gesagt, dass er schwul ist. Aber ich habe mir dabei trotzdem nichts gedacht. Und wir waren was essen. Und er hat gesagt, er zeigt mir die Stadt, weil er ist, hat da deutsche Wurzeln und wie toll und so. Und dann hat er mir Alkohol gekauft. Dann waren wir, weiß ich noch, oben, waren wir über sozusagen da in der Nähe von diesem Hollywood-Sign und haben da von diesem Hollywood-Zeichen und haben da gesessen und an diesem Observatorium waren wir auch, was es gibt in Los Angeles. Und er hatte mir irgendwie ein Bier gekauft und ich habe zu der Zeit fast keinen Alkohol getrunken. Yeah. Ja. Und dann hat er mir gesagt, ja komm, trink doch noch und so. Und hatte so das Bier in der Tüte und so, das weiß ich noch. Und dann hat er gesagt, ja komm, wir fahren zu mir. Ich wohne in Pasadena, genau. Das war so 15, 20 Meilen entfernt von Los Angeles. Und dann sagte er, komm, wir fahren dahin. Ich habe einen Billardtisch, ich habe das und dies und jenes und so und Ding. Und dann habe ich gesagt, oh ja, okay, weil ich meine, ich war da alleine und warum nicht? Weil ich mir nichts dabei gedacht habe. Also ich war 20, weißt du? Und dann war ich bei dem in der Wohnung und dann hat er mir nochmal irgendwas zu trinken gegeben und dann hat er seinen Arm um mich gelegt. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann habe ich es verstanden. Dann habe ich gesagt, Moment mal, das ist aber nicht das, was ich. Und habe ich gesagt, ich möchte jetzt auch gehen und so. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Dann geh. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast doch gesagt, du fährst mich zurück, weil der wollte mich zurückfahren. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe was getrunken, ich kann dich jetzt nicht mehr fahren. Und dann bin ich einfach gegangen und stand in Pasadena und wusste nicht, wo ich bin. Das war ja auch noch vor Handyzeiten. Ja. So, und dann habe ich versucht, mir ein Taxi zu rufen an der Telefonzelle. Und dann haben die gesagt, ja, wo sind Sie denn? Und ich so, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, da können wir kein Taxi schicken. Und dann bin ich in ein chinesisches Restaurant gegangen und habe mit gebrochenem Englisch gesagt, denen erklärt, was mir passiert ist und dass ich nicht weiß, wo ich bin und ob sie mir ein Taxi rufen können. Und dann haben die gesagt, ja, setz dich mal hin erst. Ja. Dann habe ich da gesessen, circa 2 Stunden, bis die zugemacht haben. Und dann hat sich die versammelte Mannschaft von denen, das ganze Küchenpersonal und alle, die gearbeitet haben, haben sich um mich herum versammelt und haben dann gesagt, jetzt erzähl erstmal, was dir passiert ist. Und dann habe ich das denen erzählt und dann kam irgendwann das Taxi, hat mich nach Hause gefahren, durch die dunkelsten Ecken von Los Angeles, muss man sagen. Das ist wirklich wie in so einem schlechten Film, so eine Tankstelle mit so Typen, mit so Baseballschlägern, die da irgendwas kaputt schlagen. Also ich hätte niemals nach Haus laufen können. Das wäre mein Ende gewesen, ja. Und dann bin ich da angekommen und hatte dieses Abenteuer überlebt, Gott sei Dank, und es war alles gut und so weiter. Und das meine ich damit, also ich finde es auch immer noch eine schöne Geschichte, aber auch furchtbar, wenn ich daran zurückdenke. Ja. Hätte ich damals gewusst, was für eine Intention er hatte mit dieser Freundlichkeit, gerade dieser zweite Typ da, wäre ich wahrscheinlich nicht mit ihm nach Hause gefahren. Aber da war ich noch zu dumm und zu jung. Und habe die Welt noch nicht verstanden und habe gedacht, jeder, der freundlich ist, ist freundlich, weil er freundlich ist. Und das ist einfach nicht so. Er hatte eine Intention. Er wollte mir
Ja, an die Wäsche.
Ja, um es netter zu sagen, an die Wäsche, ja.
Oh Gott. Ja, natürlich muss man, wenn man so unbefangen ist, muss man ein gewisses Gefühl für Menschen haben. Und ja. Mir ist schon klar geworden, wenn jemand mir was zu trinken kauft und einen Arm um mich legt, da werde ich schon innerlich etwas störrisch. Ja?
Ja, klar, aber du bist ein Mädchen, ich bin Junge, ich habe nicht das im Gefühl gehabt, weißt du? Ich habe nicht gedacht.
Was hat denn das damit zu tun, dass ich eine Frau bin und du ein Typ?
Ja, weil die bösen Männer das vielleicht öfter mal machen, aber damals so in den Ende der 90er, dann hat man das nicht so im Kopf, weißt du, so irgendwie. Geht man ja auch vielleicht so in unseren LGBTQ-Zeiten und so, wo jeder mit jedem und mit allem und so, das hat man ganz anders auf dem Schirm. Damals war das ja noch so, da hat man nicht gleich gedacht, ah, der ist bestimmt schwul. Das war ja erstmal ein Typ. So, da hat man nicht, ich habe da nicht drüber nachgedacht, weißt du?
Wie gesagt, das sind so Sachen, die kämen mir nie in den Kopf. Also, weil da ist einfach egal, das kann auch eine Frau sein, ja, das wäre mir zu viel und da bin ich dann auch zu distanziert und da bin ich dann auch viel zu sehr gern autonom. Wenn man noch Zeit miteinander verbringen will, kann man das genauso gut im Park, auf der Straße und sonst wo. Ja. Ich muss mit niemand in dessen Intimsphäre mich begeben. Ja, das ist so eine Regel. Vielleicht lag es daran. Ja. Also weil so viel Naivität hätte ich dir gar nicht zugetraut.
Ist eine schlimme Geschichte, aber ich weiß. Ja. Aber das war wirklich, ich war wirklich damals wirklich auch so weltfremd. Also ich bin ja auch, als ich von zu Hause weg bin und so, dann ich habe die Welt ja nicht verstanden. Das habe ich dir schon mal erzählt. Also, ich habe nicht so richtig verstanden, wie funktioniert das alles? Wie sind Menschen miteinander und so? Ich bin so in so wie so überbehütet in so einem Glaskasten groß geworden, dass ich wirklich echt doof war und wirklich super naiv. Ja.
Ach, das hat auch nichts.
Nee, ja, heute bin ich es ja nicht mehr.
Ist ja trotzdem was aus dir geworden, oder?
Die einen sagen so und die anderen so. Aber auf jeden Fall bin ich vielleicht deswegen auch, dass ich mir wirklich, ich meine jetzt nicht anhand dieses Erlebnisses, aber dass ich immer, dass mich das so schockiert hat damals. Ja. Aber dass ich heute schon schneller gucke, was will jemand von mir, wenn er sich mir annähert. Ja.
Also komischerweise, das fällt mir nie ein.
Ach echt?
Nö. Also das ist der abwegigste Gedanke, den habe ich auch noch nie gehabt.
Okay.
Weil dazu bin ich, wie gesagt, auch auf eine andere Art naiv. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß, dass es das gibt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Leute, ja, wie gesagt, ich weiß leider, dass es das gibt, aber das ist erstmal nicht das Erste, was mir dazu einfällt. Dass es Menschen gibt, die es drauf abgesehen haben, definitiv. Und ich finde, die strahlen auch immer was anderes aus. Die strahlen schon grundsätzlich nichts Freundliches aus. Es kann auch nicht der Sinn sein, andere zu verletzen, denen weh zu tun oder sonst was. Ja? Das ist eine besondere Spezies, die das macht.
Ja.
Aber das ist ja nicht die Mehrheit der Menschheit.
Das weiß ich gar nicht so genau.
Was?
Das weiß
du treibst
ich gar
die Kriminalstatistik hier jetzt
unerhört. Du sprichst immer so, als ob ich immer von Gewaltverbrechen spreche. Es geht doch auch um ganz andere Geschichten. Es geht doch auch, wenn der eine den anderen ausnutzt oder sich Vorteile darüber verschafft oder was auch immer. So wie Menschen irgendwie auch funktionieren. Es geht doch nicht nur um irgendwelche Kriminalfälle, wo irgendeiner den verschachert in irgendeinem Loch. Das meine ich doch gar nicht damit, sondern ich meine eher...
Naja, auch das Ausnutzen, das ist ja auch so eine Geschichte, eine Abartigkeit, ein Teil von Freundlichkeit. Ne? Ja. Jemand kommt auf dich zu, du denkst, naja, und 4 Monate später wird dir klar, der wollte was ganz Bestimmtes, ohne das auszusprechen.
Ja.
Aber wenn du halbwegs Menschenkenntnis hast, solltest du doch in der Lage sein, das mitzukriegen.
Naja, das kommt immer drauf an. Also weil, wenn man über dieses ganze Spektrum spricht und man spricht zum Beispiel auch über Beziehungen, die man hatte oder über Freundschaften, die man hatte und so weiter, wo möglicherweise auch gegenseitige Liebe oder gegenseitige Sympathie oder was auch immer ja vorhanden ist und so weiter, gibt es aber trotzdem unbewusste Strukturen oder Intentionen von Menschen, die vielleicht auch psychisch eher auffälliger sind, das aber man merkt es nicht am Anfang oder so, die ganz bestimmte Sachen, sei es freundschaftlich oder beziehungstechnisch, rausziehen. Und wenn sie das bekommen haben, dann lassen sie einen fallen oder sagen, gehen ihren Weg weiter. Und das ist wie ein Raubtier. Sowas gibt es auch. Also so. Und man kann das nicht von Anfang an sehen und kann sagen, oh, die haben genau das vor. Das weiß man ja nicht.
Das trifft jetzt am ehesten auf Beziehungen zu, oder?
Kann auch auf Freundschaften oder kann auf alles Mögliche eigentlich, auf zwischenmenschliche Beziehungen. Also kann auf alles zutreffen.
Es gab bei solche ähnlichen Situationen, hatte ich auch ganz wenige zum Glück, aber es gab immer Stoppschilder, die ich überfahren habe dabei. Und deswegen denke ich, deswegen die offenen Augen, weil wenn ich immer nur auf den Boden gucke, kriege ich nichts mit. Und dann kriege ich auch Stoppschilder nicht mit, die ich übersehe, mal bildlich gesprochen. Ja. Im Nachhinein habe ich mir bei den Situationen jetzt genügend Hinweise gegeben, ich wollte sie vielleicht nicht sehen.
Das gehen wir einfach mal jetzt nach draußen an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, sage ich mal. Und das kann jetzt jeder mal üben, wenn er jetzt rausgeht. Ich gehe jetzt auch, glaube ich, gleich noch in den Supermarkt. Ich werde direkt darauf achten, glaube ich, wie ich mich jetzt gegenüber den Menschen dort verhalten werde. Oder bin einfach mal überhaupt nicht freundlich und gucke, was das mit mir macht. Ja.
Das wird wie immer. Du gehst jetzt mal raus und versuchst neutral freundlich zu sein. Und dann lernst du die Frau fürs Leben kennen, dann findest du die besten Sonderangebote, dann hast du keine Kasse, keine Schlange vor dir an der Kasse. Du wirst sehen, das wird sehr erfolgreich.
Zahlen Sie bar oder mit Karte?
Das geht Sie nichts an.
Falscher, völlig falscher Ansatz. Ja.
Ja. Nee, aber das mache ich. Und dann gucke ich mal selber, wie freundlich ich bin. Wobei ich glaube, es ist immer noch ganz okay, was ich mache. Aber ich glaube, vielleicht machst du es auch ein Stück besser. Und das nächste Mal, wenn ich dich winkend in den Straßen von Darmstadt sehe...
Wehe, du winkst nicht zurück. Wir kennen uns schließlich.
Ja, genau. Stimmt, das wäre noch mal eine Stufe größer unfreundlich, muss man sagen. Aber auch für alle Leute, die hier das schöne Darmstadt besuchen, die Stadt, die immer schläft... wenn ihr eine Dame im Auto, Dame darf ich ja nicht sagen, du hast ja dieses Wort, gell? Dame. Wenn ihr eine Dame im Auto seht, die euch fröhlich zuwinkt wie die Queen Mum, ja, dann winkt zurück und ja, möglicherweise gibt es auch ein Autogramm, wer weiß. Ja.
Nein, es muss keiner zurückwinken, es war ja eigentlich nur Ausdruck meiner guten Laune und wenn sie jemand nicht will, kann ich es nicht ändern. Es war ja nicht aufdringlich. Ja? Ja. Wer dann verlegen auf die Seite guckt oder mich grimmig zurückguckt, das habe ich fleißig ignoriert. Ja? Ich bin nicht nochmal zurückgefahren in Bogen, um nochmal zu winken und ihm das aufzudrängen.
Das wäre auch gut. Wenn du hinter jemanden herfährst und ihn dann anhältst und sagst, was fällt Ihnen ein, mir nicht zurückzuwinken?
Das Wie könnte nur dir passieren.
Ich möchte nicht, dass mir jemand winkt. Ich möchte auch nicht jemand winken. Das ist vielleicht, weiß ich nicht. Wo soll ich denn winken? Die denken ja, ich habe einen Duppen, wenn ich ihm jemanden winke. Also nicht
jetzt, du musst es einfach nur mal ausprobieren.
Ist nichts gegen dich.
Ich mache das schon öfters, wenn ich gute Laune habe und die Sonne scheint und was weiß ich und die Musik im Radio, dann kann ich doch der Welt mal winken. Und anderen Menschen auch.
Ja, durchaus, möglicherweise, ja. Stell dich doch mal, es gibt ja hier bei uns den Langen Ludwig, das ist ja so ein Denkmal hier, was wir auf dem Luisenplatz haben. Das ist so ein großer, wie so ein, wie sagt man, so ein, kein Turm, aber so ein...
So ein Phallus.
Ein Phallus. Ein großer Phallus, den wir hier haben. Und da kann man oben auf den Phallus kann man so drauf gehen und dann kann man, das war ich auch mal, das ist total unheimlich, weil es ganz eng ist. Das ist furchtbar.
Ja. Warst du da schon mal?
Nee.
Das ist ganz unheimlich. Du denkst immer, du fällst runter, weil das ist ja so ganz eng.
Ja.
Und dann stehen da alle. Und das Ding ist ja wirklich ganz schmal. Ja. Dieser Turm ist ja so schmal. Und da kannst du aber mal hochgehen. Oder wir gehen mal hoch und dann winkst du mal allen, der Welt.
Nein, das sieht mich ja keiner.
Ja, doch. Mit Fernrohr schon. Ja,
weil die Leute beim Einkaufen auch ein Fernrohr haben und gucken, wer auf dem Louis winkt. Ja, also, das machen wir auch. Das ist völlige Verschwendung.
Okay, also liebe Michi, wir sind am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Du dankst mir natürlich auch. Und wir danken unseren Zuhörern für die viele Geduld.
Hoffentlich ist noch einer wach.
Jetzt?
Ja.
Jetzt sind alle eingeschlafen. Nein, die sind doch alle total. Wir haben doch nur freundliche Zuhörer. Die sind doch ganz freundlich am Zuhören.
Ich bin
und
gespannt.
Gehen jetzt raus in die Welt und mit ein bisschen mehr Freundlichkeit als zuvor. Das haben wir jetzt den Menschen geschenkt. Und
ich
das haben wir gern
gemacht.
Sehr
angenehm und schön.
Okay, also wunderbar. Liebe Leute, wir sind in 2 Wochen wieder da. Bleibt uns treu bis dahin. Macht's gut. Bye bye.
Tschüss.
Nee, hier wird's auch, genau. Hier, das ist ja, kannst du so winken. Wie machst du das?
Das ist doch, die Queen winkt
doch
immer.
Ja, aber die winkt doch so, oder?
Mach nein, die winkt doch immer so.
Ja, die lebt
doch
aber gar
nicht. Das ist doch egal. Die hat früher so gewinkt.
Gewunken.
Gewunken, ja. Früher so gewunken.